Herzlich willkommen zum Podcast Ihrer Pädiatrie Up to Date, heute mit einem Beitrag zu Asthma-Management im Kindesalter. Ein Update im Licht von GINA und nationaler Versorgungsleitlinie. Ein Beitrag von Michael Zemlin und Sebastian Kerzel.
Einleitung.
Asthma bronchiale ist mit einer Inzidenz von ca. 10% die häufigste chronische Erkrankung im Kindesalter. Atemnot, enge Gefühle in der Brust und vorwiegend nächtlicher Husten können die Lebensqualität der Patienten und ihrer Familie stark beeinträchtigen. Pathophysiologisch liegt im Asthma bronchiale eine reversible Verengung der Atemwege durch entzündliche Schleimhautschwellung, vermehrte Schleimproduktion und Hyperreagibilität der bronchialen Muskulatur zugrunde. Angesichts der enormen Zunahme von Asthmaerkrankungen in den vergangenen Jahrzehnten wurde im Einklang mit internationalen Empfehlungen Global Initiative for Asthma, GINA, von einem Verbund mehrerer deutscher Fachgesellschaften eine nationale Versorgungsleitlinie für die Diagnostik und Therapie des Asthma bronchiale verfasst. Ziel der flächendeckenden Umsetzung dieser Leitlinie ist es, den Patienten eine bestmögliche Lebensqualität zu sichern und gleichzeitig die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Erkrankung zu minimieren. Die Therapiefortschritte der letzten 3 Jahrzehnte haben zu einem Sinken der Asthma-Mortalitätsrate um etwa 2/3 auf 0,23 pro 100.000 geführt. Die Entstehung von Asthma wird während der Fetal- und Neonatalperiode geprägt und der Krankheitsverlauf kann während der Kindheit und Jugend entscheidend beeinflusst werden. Daher stellt die Erkrankung insbesondere im Bereich der Pädiatrie eine große Herausforderung hinsichtlich der fachlichen Kenntnisse und apparativen Ausstattung dar. Es ist eine enge Zusammenarbeit zwischen den Behandlern im niedergelassenen teilstationären und stationären Bereich erforderlich. In dieser Übersicht werden die aktuellen Richtlinien zur Diagnostik und Therapie des Asthma bronchial im Kindesalter für Ärzte zusammengefasst, die nicht auf Allergologie und Pneumologie spezialisiert sind.
Äthiologie.
Asthma bronchial ist eine multifaktorielle Erkrankung, die auf der Basis genetischer, epigenetischer und umweltbedingter Risikofaktoren entsteht. Wichtigster Risikofaktor für die Entwicklung eines Asthma bronchiale ist die positive Familienanamnese. Die Vervielfachung der Asthma-Inzidenz in den letzten 50 Jahren belegt zudem die große Bedeutung umweltbedingter Faktoren. Einen protektiven Effekt hat die Ernährung mit Muttermilch für 4 bis 6 Monate. Die Entwicklung von Asthma wird begünstigt durch Tabakrauchexposition. Virale Infektionen im Säuglings- und Kleinkindesalter werden häufig durch RS-Viren, Adeno-, Rhino- und Parainfluenza-Viren ausgelöst und können zu obstruktiver Bronchitis führen und auch eine längere bronchiale Hyperreagibilität verursachen. Ob sie jedoch die Entstehung eines Asthma-Bronchiale begünstigen oder hemmen, ist umstritten. Möglicherweise können Infektionen je nach genetischer Prädisposition, Infektionszeitpunkt und Erregertyp gegenläufige Auswirkungen auf die Entwicklung des Asthma-Bronchiale haben. Eine Exposition mit Umweltschadstoffen bzw. Abgasen scheint die Entstehung des Asthma-Bronchiale nicht zu begünstigen, kann aber bei bestehender Erkrankung zu einer Symptomverschlechterung führen.
Diagnostik. Erstdiagnose.
Es gibt keinen singulären Surrogatmarker zur Feststellung des Asthma-Bronchiale. Häufig kann die Diagnose erst im Verlauf gestellt werden. Zur Vereinheitlichung der Diagnostik und Therapie haben die europäischen und US-amerikanischen Fachgesellschaften die Prektal-Initiative gegründet, deren Empfehlungen weitestgehend mit denjenigen der GINA und der nationalen Versorgungsleitlinie übereinstimmen.
Anamnese.
Die Anamnese zielt darauf ab, Risikofaktoren für Asthma bronchiale zu erkennen. Dies kann anhand halbstandardisierter Fragebögen geschehen. Es sollte nach Hinweisen auf atopische Erkrankungen beim Patienten und bei dessen Familienangehörigen gefragt werden. Bei allen Kindern wird nach Giemen, pfeifendem Atemgeräusch, Wheezing, Husten und Anzeichen der Atemwegsinfektionen gefragt. Weiterhin wichtig sind potenzielle Auslösefaktoren für Beschwerden wie Rauchexposition, Kontakt mit Tieren, Staub bzw. körperliche Aktivität. Deutliche Hinweise können nächtliche Hustenattacken oder saisonale Beschwerden sein. Bei Kindern unter 2 Jahren kann bei Atemstörung eine Trinkschwäche auftreten. Bei Kindern über 2 Jahren wird nach Atemnot, Müdigkeit, allgemeinem Krankheitsgefühl, reduzierter körperlicher Belastbarkeit sowie nach Fehlzeiten in der Schule und Verschlechterung der Schulleistungen gefragt.
Körperliche Untersuchung.
Bei der ausführlichen körperlichen Untersuchung wird besonders auf Veränderungen im Bereich der oberen und unteren Atemwege geachtet, wie zum Beispiel vergrößerte Tonsillen, narbiges Trommelfell oder Giemen bei der forcierten Expiration. Bei hörbar giemenden Säuglingen und Kleinkindern, die noch zu jung für eine Spirometrieuntersuchung sind, kann der Erfolg einer Bronchospasmolyse mit inhalativen Beta-2-Mimetika auskulatorisch geprüft werden.
CAVE. Bei chronischen Atemwegbeschwerden muss immer eine zystische Fibrose, Mukoviszidose, ausgeschlossen werden. Apparative Diagnostik.
Im Röntgenthorax wird nach Anzeichen der Überblähung, der Inflammation sowie der sekundären kardialen Belastungen gesucht.
Lungenfunktionsdiagnostik.
Die Lungenfunktionsdiagnostik ist bei Kindern mit ausreichender Kooperationsfähigkeit eine wesentliche Säule der Asthmadiagnostik. Die Peak-Flow-Messung ist die einfachste Untersuchungsmethode und misst den expiratorischen Spitzenfluss, Peak Expiratory Flow. Die Variabilität des Peak-Flow ist hilfreich für eine Klassifikation des Asthma-Schweregrades entsprechend den Kriterien der nationalen Versorgungsleitlinie. Die Peak-Flow-Messung ist stark von der Kooperation des Kindes abhängig und bei akuten Beschwerden bzw. im Asthma-Anfall schwer einsetzbar. Die Spirometrie stellt die Flussgeschwindigkeit während einer forcierten Expiration dar. Anhand der Flussvolumenkurve kann die 1-Sekunden-Kapazität und der expiratorische Spitzenfluss ermittelt werden. Da gerade der Peak-Flow stark von der Mitarbeit abhängt, eignet sich bei Kindern in vielen Fällen die Analyse der mittelexpiratorischen Flüsse bei 50% bzw. 25% der Vitalkapazität besser, um eine Bronchialobstruktion zu beurteilen. Wichtig ist aber vor allem, sich die Morphologie der Spirometriekurve genau anzuschauen. Der Kurvenverlauf kann auf Probleme bei der Mitarbeit hinweisen, die bei ausschließlicher Analyse der Messwerte zu Fehlinterpretationen führen könnten. Typische Artefakte werden durch ungenügende Ein- oder Ausatmung sowie Hustenstöße bei der Expiration verursacht. Eine normale Flussvolumenkurve ist im zweiten Teil der Expiration leicht nach außen konvex. Eine Innenkonvexität dieser Kurve im Sinne eines Durchhängens weist oftmals auf eine periphere Bronchialobstruktion hin und ist als pathologisch zu bewerten. In diesem Fall hilft ein Bronchospasmolysetest zur differenzialdiagnostischen Klärung weiter. Beim Bronchospasmolysetest wird dem Patienten mit Verdacht auf eine Bronchialobstruktion ein schnell wirksames Beta-2-Mimetikum inhalativ verabreicht und die Spirometrie bzw. Flussvolumenkurve mit der Voruntersuchung verglichen. Der Bronchospasmolysetest ist besonders hilfreich, wenn klinisch und/oder anhand einer durchhängenden Spirometriekurve, die formal noch innerhalb des Normbereiches verläuft, eine Bronchialobstruktion vermutet wird. Die Bronchospasmolyse kann durch Umklappen der Spirometriekurve die Bronchialobstruktion demaskieren. Die Belastungsspirometrie ist indiziert bei Verdacht auf belastungsabhängige Bronchialobstruktion und muss unter ärztlicher Überwachung erfolgen. Die Ganzkörperplethysmographie ermöglicht die Messung des Atemwegswiderstandes und des intrathorakalen Gasvolumens. Weitere Untersuchungsmöglichkeiten, die in der Regel nur in Spezialzentren zur Verfügung stehen, sind die Fremdgasvolumenmessung, zum Beispiel die Helium-Einwaschung oder die N2-Auswaschung. Eine bronchiale Provokationstestung kann zum Beispiel durch Metakolin oder Allergeninhalation erfolgen, um die bronchiale Hyperreagibilität nachzuweisen bzw. um die klinische Relevanz des Allergens zu belegen. Die Provokationstestung muss unter Reanimationsbereitschaft durchgeführt werden.
CAVE. Die bronchiale Provokationstestung muss unter Reanimationsbereitschaft durchgeführt werden.
Für die Lungen- bzw. Atemfunktionsdiagnostik bei nicht kooperationsfähigen Säuglingen und Kleinkindern können speziell adaptierte Lungenfunktionsmesseinheiten verwendet werden.
Interpretation der FENO-Werte.
Das fraktionierte exhalatorische Stickstoffmonoxid reflektiert den Schweregrad der eosinophilen Atemwegsentzündung. Erhöhte FENO-Werte sind nicht spezifisch für eine Asthmaerkrankung, da sie auch bei interkurierenden Infekten oft erhöht sind. Sie eignen sich jedoch gut zur Verlaufskontrolle einer Therapie mit inhalativen Kortikoiden. Für Kinder ohne Therapie mit inhalativen Steroiden wird in der Literatur als Normalwert eine Konzentration kleiner 35 ppb angegeben. Das heißt, ein FENO größer als 35 ppb wird als signifikanter Hinweis auf eine eosinophile Atemwegsentzündung angesehen.
Klassifikation der Asthma-Schweregrade.
Traditionell wird Asthma bronchiale anhand der klinischen Beschwerden sowie anhand einfacher Lungenfunktionsparameter in 4 Schweregrade eingeteilt. Hierfür wird der forcierte expiratorische Fluss in einer Sekunde gemessen und die Variabilität des expiratorischen Spitzenflusses innerhalb eines Tagesverlaufes mit dem eigenen Bestwert verglichen. Somit kann neben der Anamnese für die Klassifikation des Asthma-Schweregrades die Peak-Flow-Messung zu Hause sowie die Messung des expiratorischen Flusses in einer Sekunde, zum Beispiel mittels Spirometrie, verwendet werden.
Vorstellung zur Verlaufskontrolle.
Kinder mit Asthma bronchiale sollten alle 3 Monate zur Kontrolluntersuchung einbestellt werden. In einem halbstandardisierten Anamnesegespräch mit Patient und Bezugsperson wird nach dem Befinden gefragt und festgestellt, ob die Erkrankung gut, mittel oder schlecht kontrolliert ist. Der Grad der Kontrolle ist entscheidend für die Festlegung der weiteren Therapie.
Merken: Der Patient sollte alle aktuellen Medikamente mitbringen und selbst erklären, wann welches Medikament wie eingenommen wird. Nicht selten werden eklatante Fehler offenbar, wie zum Beispiel Inhalation bei verschlossener Applikationshilfe, Verwechslung von Medikamenten, versehentliche oder absichtliche Über- oder Unterdosierung und so weiter.
Anhand des Asthma-Tagebuches, in dem das Kind regelmäßig seine Peak-Flow-Messungen dokumentieren sollte, kann der Einfluss verschiedener Faktoren wie Allergenexposition, interkurrente Infektionen oder Therapieänderungen abgelesen werden. Eine Lungenfunktionsuntersuchung sollte in der Regel bei jeder Wiedervorstellung durchgeführt werden. Weitere Diagnostik wie Allergietestungen etc. können sich aus der Anamnese ergeben. Je nach Therapieerfolg, auslösenden Faktoren und Gesamtverlauf der Erkrankung wird bei der Wiedervorstellung die Beibehaltung, Intensivierung oder Deintensivierung der Therapie empfohlen und den Patienten und mitbehandelnden Ärzten in schriftlicher Form gegeben.
Therapie.
Die Therapie des Asthma bronchiale richtet sich nach dem Schweregrad der Erkrankung, dem Alter des Kindes, den Auslösern von Atemwegsbeschwerden und nach möglichen Begleiterkrankungen. Die erste und wichtigste Maßnahme ist die Schulung des Patienten und der Eltern. Dies ist Voraussetzung für eine optimale Elimination vermeidbarer Risikofaktoren, die konsequente Anwendung einer medikamentösen Dauertherapie, das rechtzeitige Erkennen und Behandeln akuter Exazerbationen sowie für die Erhaltung einer optimalen Lebensqualität. Die zertifizierten Schulungsprogramme verschiedener Anbieter, zum Beispiel der Arbeitsgemeinschaft Asthma-Schulung im Kindes- und Jugendalter im Rahmen des Disease Management Programs, werden interdisziplinär von Kinderärzten, Physiotherapeuten, Psychologen und anderem Fachpersonal angeboten. Die Schulungen können ambulant oder stationär durchgeführt werden und richten sich an die Patienten und ihre Eltern. Eine besondere Bedeutung kommt der Förderung von gesunder Ernährung und Sport zu, da Bewegungsmangel und Adipositas zur Verschlechterung des Asthma bronchiale führen können. Eine Stigmatisierung der Patienten durch Fernbleiben vom Schulsport sollte vermieden werden, da dem Schulsport neben der gesundheitlichen auch eine wichtige soziale Bedeutung zukommt. Der häufig beobachteten Verunsicherung des Lehr- bzw. Aufsichtspersonals von asthmakranken Kindern sollte durch entsprechende Aufklärung entgegengewirkt werden.
Medikamente.
Aus der Pathophysiologie ergeben sich die therapeutischen Möglichkeiten. Grundsätzlich unterscheidet man Reliever zur Behandlung akuter Beschwerden und Controller zur Dauertherapie der ursächlichen Entzündung. Entscheidend für den Erfolg der Therapie ist die verständliche Erklärung des Therapieregimes. Die Medikamentenapplikation sollte mittels placebohaltigen Inhalatoren erklärt und geübt werden. In jedem Fall soll dem Patienten eine schriftliche Medikationsanleitung mitgegeben werden. In der Regel wird die Dauertherapie mit einem inhalativen Kortikoid oder einem Kombinationspräparat aus einem inhalativen Kortikoid und einem langwirksamen Beta-2-Mimetikum begonnen und zusätzlich als Notfallmedikament ein schnellwirksames Beta-2-Mimetikum verordnet. Die konsequente Anwendung von inhalativen Kortikoiden wird als eine der Hauptgründe für die Reduktion der asthma-assoziierten Morbidität und Mortalität seit den 1980er Jahren angesehen. Als Besonderheit ist im Kindesalter auch die alternative Verwendung eines Leukotrien-Rezeptor-Antagonisten in der antiinflammatorischen Monotherapie zugelassen. In der neuen NVL-Leitlinie wird ein neues, 5-stufiges Therapiekonzept des Asthma bronchiale vorgestellt.
Merke: In der Regel sollte eine Re-Evaluation bei jedem Kind mit Dauertherapie alle 3 Monate erfolgen. Bei Beschwerden früher. Reliever. Beta-2-Mimetika.
Die kurzwirksamen Beta-2-Mimetika Salbutamol, Phenoterol, Reproterol und Terbutalin können bei akuten obstruktiven Beschwerden per Inhalation verabreicht werden. Als Nebenwirkungen werden Tremor, Unruhe, Tachykardie und Kopfschmerzen beobachtet.
Ipratropiumbromid, Parasympatholytikum.
Als Nebenwirkungen kann Husten und paradoxer Bronchospasmus sowie Mundtrockenheit beobachtet werden. Bei Kindern unter 2 Jahren liegen widersprüchliche Studienergebnisse vor.
Controller, inhalative Kortikosteroide.
Laut Prektal-Leitlinie wird Beclometason als Referenzmedikament verwendet in einer Dosierung von 200 bis 800 Mikrogramm pro Tag in 2 Dosen für Kinder ab 5 Jahre. Ebenso kommen Budesonid und Fluticason zur Anwendung. Als Nebenwirkung sind paradoxer Bronchospasmus, Husten und Heiserkeit beschrieben. Die in der Praxis häufigste Nebenwirkung ist eine orale Kandidose. Deshalb ist es wichtig, dass die Patienten nach der Inhalation gründlich den Mund ausspülen oder zum Beispiel Zähne putzen. Die von den Eltern oft befürchteten systemischen Nebenwirkungen treten nur bei hohen Dosierungen auf, welche die mukosale Resorptionsbarriere überschreiten. Die häufigste dabei beobachtete Nebenwirkung ist eine Wachstumsverzögerung. Die definitive Endgröße der behandelten Kinder ist jedoch nicht reduziert.
Systemische Kortikosteroide.
Prednison, Prednison und Methylprednison werden in einer Dosierung von 0,5 bis 2 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht Prednison äquivalent nur noch in Ausnahmesituationen zur Überwindung von Exazerbationen über maximal 14 Tage empfohlen.
Langwirksame Beta-2-Mimetika.
Formoterol und Salmeterol dürfen zur Langzeittherapie nur gleichzeitig mit inhalativen Kortikosteroiden gegeben werden. Die maximale Tagesdosis bei Kindern beträgt für Formoterol 2x12 Mikrogramm, für Salmeterol 2x50 Mikrogramm. Kombinationspräparate zwischen langwirksamen Beta-2-Mimetika und inhalativen Kortikosteroiden werden in unterschiedlichen Dosierungen angeboten, sind aber für Kinder unter 4 Jahren noch nicht systematisch untersucht worden.
Kave. Niemals Dauertherapie mit langwirksamen Beta-2-Mimetika ohne gleichzeitige Therapie mit Kortikosteroiden. Leukotrien-Rezeptor-Antagonisten.
Montelukast kann als First-Line-Therapie bei Asthma-Bronchiale verwendet werden, insbesondere bei belastungsabhängigen Beschwerden und bei gleichzeitig bestehender allergischer Rhinokonjunktivitis. Relevante Nebenwirkungen treten sehr selten auf. Für die Verordnung von Montelukast bei unspezifischem chronischem Husten ohne Asthma-Bronchiale gibt es aktuell keine Evidenz.
Merke: Montelukast ist nicht zur Behandlung des schwergradigen Asthma-Bronchiale und des akuten Asthmaanfalls zugelassen. Chromone:
Chromone wie Chromoglyzinsäure oder Nedochromil werden als Mastzellstabilisatoren per Inhalation eingesetzt, gelten jedoch als weniger effektiv als inhalative Kortikosteroide. Die Wirkung setzt später manchmal erst nach 4 Wochen ein.
Theophyllin.
Trotz schwacher Evidenzlage wird Theophyllin in niedriger Dosierung gelegentlich bei Kindern eingesetzt, wenn die Symptome mit konventioneller Therapie unzureichend kontrolliert werden. Als Akutmedikament sollte die Theophyllingabe nur beim schweren Asthmaanfall erwogen werden. Bei leichtem bis mittelschwerem Asthmaanfall ist Theophyllin hingegen nicht indiziert. Aufgrund des schmalen therapeutischen Bereiches muss der Serumspiegel von Theophyllin kontrolliert werden. Als unerwünschte Wirkung können, insbesondere wenn der Serumspiegel zu hoch ist, Kopfschmerzen, Unruhe, Übelkeit, Rhythmusstörungen und Krampfanfälle auftreten.
Peakflowmeter.
Werden Dauermedikamente eingenommen, so sollte stets auch ein Peakflowmeter und ein Asthmatagebuch verordnet werden, damit der Patient selbst seine Lungenfunktion einschätzen kann. Die Selbstdiagnostik des Patienten verleiht eine größere Sicherheit und Unabhängigkeit, kann frühzeitig, oft schon vor einer klinisch wahrnehmbaren Verschlechterung, Exazerbationen anzeigen und somit zur Therapieoptimierung genutzt werden. Voraussetzung für den erfolgreichen Einsatz eines Peakflowmeters ist jedoch eine gute Schulung, am besten im Rahmen einer zertifizierten Asthmaschulung.
Merke: Exazerbationen können sich oft schon vor Beginn subjektiver Beeinträchtigungen durch Verschlechterung der Peak-Flow-Werte ankündigen. Spezifische Immuntherapie, SIT.
Ist durch Allergenkarenz keine Beschwerdefreiheit zu erzielen, so kann eine spezifische Immuntherapie erworben werden. Voraussetzung hierfür ist unter anderem, dass der Patient wahrscheinlich für 3 bis 5 Jahre compliant sein wird, ein Nachweis der klinischen Relevanz des verdächtigten Allergens sowie die Ausschöpfung aller oben genannten konservativen Maßnahmen. Für subkutane Immuntherapie ist die Wirksamkeit belegt. Die Wirksamkeit der sublingualen Immuntherapie im Kindesalter wird derzeit in umfangreichen Studien geprüft. Eine relevante mögliche Nebenwirkung einer spezifischen Immuntherapie ist die Auslösung einer anaphylaktischen Reaktion. Deshalb sollte eine SID stets unter Reanimationsbereitschaft durch einen Arzt erfolgen, der in der pädiatrischen Notfallbehandlung erfahren ist.
KAVE, spezifische Immuntherapie, immer unter Reanimationsbereitschaft wegen Gefahr der anaphylaktischen Reaktion. Anti-IgE-Antikörper, Omalizumab.
Die Therapie mit Anti-IgE-Antikörpern kann ebenfalls bei therapieresistentem, schwerem allergischem Asthma bronchiale erwogen werden. Grundsätzlich sollte diese Form der Immunmodulation nur vom Spezialisten durchgeführt werden.
Der akute Asthmaanfall.
Entsprechend der nationalen Versorgungsleitlinie wird beim Asthmaanfall ein standardisiertes Vorgehen empfohlen, bei dem zwischen Initialtherapie häufig im ambulanten Bereich und weiteren Therapieformen häufig in der Klinik unterschieden wird.
Symptome des Asthmaanfalls.
Unvermögen, einen längeren Satz während eines Atemzuges zu vollenden, bis hin zum Unvermögen zu sprechen oder Nahrung aufzunehmen. Gebrauch der Atemhilfsmuskulatur. Hinweis auf einen schweren Asthmaanfall kann eine Atemfrequenz größer als 40 pro Minute, 2 bis 5 Jahre, beziehungsweise größer als 30 pro Minute, älter als 5 Jahre, sowie eine Herzfrequenz größer als 130 pro Minute, 2 bis 5 Jahre, beziehungsweise größer als 120 pro Minute, älter als 5 Jahre sein. Atem- und Herzfrequenz müssen unter Berücksichtigung eventueller Angstzustände beurteilt werden. Eine pulsoximetrisch gemessene Sauerstoffsättigung unter kleiner als 90% bei Raumluft ist als gravierende Beeinträchtigung zu werten. Bei ausreichender Kooperationsfähigkeit kann der expiratorische Spitzenfluss bestimmt werden, wobei ein Wert kleiner als 80% des Bestwertes für einen mittelschweren und kleiner als 60% des Bestwertes für einen schweren Asthmaanfall sprechen.
Initialtherapie.
Um eine Aggravierung durch Angst zu vermeiden, soll beruhigend auf das Kind und die Eltern eingewirkt werden. Kinder älter als 2 Jahre, schnellwirksames Beta-2-Mimetikum 2 bis 4 Hübe alle 20 Minuten, bei schwerem Anfall 4 bis 8 Hub alle 10 Minuten. Sauerstoffgabe über Maske oder Nasenbrille. Ziel: SaO2 größer als 92%. Eventuell 1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht Prednisolon äquivalent oral bzw. bei schwerem Anfall 2 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht intravenös. Eventuell Ipratropiumbromid inhalativ 20 Mikrogramm pro Hub als Dosieraerosol oder 250 Mikrogramm pro Dosierung als Fertiginhalat, gemischt mit Beta-2-Mimetikum.
Merke: Im Anfall zur inhalativen Therapie großzügig Treibgas Dosieraerosol mit Spacer oder Vernebler verwenden. Kortikosteroide sollten wegen des verzögerten Wirkungseintritts beim Anfall frühzeitig gegeben werden. Bei Erbrechen oral gegebener Medikamente Übergang zur intravenösen Applikation. Merke: Indikation zur Notfallaufnahme in die Kinderklinik. Schwerer oder lebensbedrohlicher Asthmaanfall mit unzureichendem Ansprechen auf Initialtherapie. Transport unter intensiver Überwachung und mit adäquaten Therapiemöglichkeiten. Erweiterte Therapie in der Klinik.
In der Klinik wird die Therapie mit Sauerstoff, inhalativen Beta-2-Mimetika und intravenösen Kortikosteroiden unter kontinuierlicher Überwachung von Herzfrequenz, Pulsoximetrie, Blutdruck und wiederholten Blutgasanalysen fortgesetzt. Ipratropiumbromid kann alle 6 Stunden inhaliert werden. Durch histaminbedingte Vasodilatation, verminderte Trinkmenge und erhöhte Atemarbeit kann ein relativer und absoluter Volumenmangel entstehen. Daher ist eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr wichtig. Empfohlen wird die Gabe von 10 bis 15 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht einer halbisotonen Lösung in der ersten Stunde, anschließend 50 bis 70 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag, 5% Glucose in drittelisotoner Lösung. Eine Überwässerung mit konsekutiver Rechtsherzbelastung muss jedoch vermieden werden. Eine Substitution mit Natriumbicarbonat kann bei Azidose mit pH kleiner als 7,10 und relevanter metabolischer Komponente durchgeführt werden. Die intravenöse Gabe von Theophyllin wird von vielen Autoren trotz niedriger Evidenzlage empfohlen und sollte nur bei schweren Asthmaanfall erfolgen. Zur rechtzeitigen Erkennung von Tachykardien und Tachyarrhythmien sollte Theophyllin nur unter kontinuierlicher Monitorüberwachung erfolgen. Ladungsdosis: 3 bis 6 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht über 30 Minuten, dann Erhaltungsinfusion mit 0,2 bis 0,8 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Stunde unter Spiegelkontrolle. Beta-2-Mimetika können unter EKG-Kontrolle intravenös gegeben werden, zum Beispiel Salbutamol, Dauerinfusion 0,1 bis 0,5 bis 1,0 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Minute. Einige Autoren empfehlen die Gabe von Magnesiumsulfat 50 Milligramm pro Kilogramm mit einem Zielspiegel von 1,5 Millimol pro Liter, um die glatte Bronchialmuskulatur zu relaxieren. Der Transport mit dem Rettungsfahrzeug und die stationäre Aufnahme können vom Kind und von den Eltern als bedrohlich empfunden werden. Um eine Aggravierung der Symptomatik durch Angst zu vermeiden, soll beruhigend auf das Kind und die Eltern eingewirkt werden. Sedativa wie Diazepam 0,3 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht intravenös oder Midazolam 0,02 bis 0,05 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht intravenös können indiziert sein, sollten aufgrund der Gefahr der Atemdepression aber zurückhaltend eingesetzt werden. Wenn trotz Ausschöpfung der medikamentösen Möglichkeiten keine ausreichende Oxygenierung und/oder Ventilation erzeugt werden kann, so ist die maschinelle Beatmung unumgänglich. Bei der Indikationsstellung zur Intubation ist nicht allein der PaCO2, sondern auch die Erschöpfung und der Bewusstseinszustand des Patienten maßgeblich. Als Narkotika eignen sich Ketamin S oder Thiopental. Um die Pneumothorax-Gefahr gering zu halten, hat sich das Prinzip der permissiven Hyperkapnie mit möglichst niedrigem inspiratorischem Spitzendruck und niedrigem endexpiratorischem Druck bewährt.
Kave: Pneumothorax-Gefahr beim Asthmaanfall. Dies ist bei der stillen Obstruktion klinisch manchmal schwer von der Lungenüberblähung zu unterscheiden. Kave: häufig Hypokaliämie wegen Verschiebung des Kaliums in den Interzellulärraum durch Beta-2-Mimetika. Fazit:
Asthma bronchiale stellt aufgrund der Häufigkeit und aufgrund der aufwendigen Diagnostik und Therapie große Anforderungen an eine gute Zusammenarbeit zwischen niedergelassenen Kinderärzten, Spezialambulanzen und Kinderkliniken. Durch eine leitliniengetreue Betreuung kann die Lebensqualität der Patienten entscheidend verbessert und die Gefahr von unerwünschten Medikamentenwirkungen reduziert werden. Wir hoffen, Ihnen hat unser Podcast gefallen und wünschen Ihnen viel Spaß bei der Umsetzung. Bis zum nächsten Mal.